Wenn Magnus Stolz mit einem Bündel Totenscheine in die Kamera wedelt, dann ist irgendwas faul. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, also du hattest Bereitschaftsdienst oder Notdienst? Und zeigst mir einen Packen Totenscheine und freust dich. Was daran habe ich nicht mitbekommen? Ist die Hitze dir aufs Gemüt geschlagen?
Naja, die positive Nachricht ist, dass der Packen der Totenscheine noch da ist. Dass ich sie nicht gebraucht habe, wohlgemerkt. Die Freude besteht nicht daran, viele Totenscheine ausgefüllt zu haben, sondern wenige, beziehungsweise in dem Fall keine Totenscheine ausgefüllt zu haben. Ich hatte aber tatsächlich für den Notdienst, also den nächtlichen hausärztlichen Notdienst, das sind nicht die mit Blaulicht, sondern die, den Hausarzt vertreten, tatsächlich relativ viele Totenscheine mit, weil ich befürchtet habe, wegen der unglaublichen Hitze, also das waren diese Tage und Nächte, die da so an der 40-Grad-Marke geschrammt haben, ich hatte echt befürchtet, dass da viele, vor allen Dingen ältere Leute, richtig medizinische Probleme haben.
Okay, aber jetzt ist es ja so, gerufen wirst du ja noch, solange du noch was ausrichten kannst, nehme ich an, weil ansonsten, wenn es ganz dramatisch ist, dann ruft man ja die Feuerwehr.
Nein, nein, das ist Gott sei Dank nicht so. Mhm. Also, wenn jemand überraschend plötzlich zu einem Notfall wird, dann rufst du den Notarzt. Dann rufst du 112 oder auch 110, die leiten es dann weiter. Und dann kommt dein Notarzt und überhaupt, dann kommst du ins Krankenhaus oder Reanimation, bla bla bla, was auch immer. Das ist die übliche Situation. Da ruft man mich nicht. Das wäre ein grobes Missverständnis. Du gehst auch nicht zum Hausarzt, wenn du einen Herzstillstand hast. Aber es gibt ja Leute, sowohl zu Hause als auch im Altenheim, bei denen man weiß, dass sie im Sterben liegen. Bei denen es klar ist, dass sie irgendwann sterben werden. Und es ist gut, also um jetzt wirklich schwer zu werden im Thema, dass du solche Leute auch gehen lässt. Dass du nicht die Nerven verlierst und den Notarzt rufst. Und dass derjenige dann eben nicht ins Krankenhaus kommt. Ganz viele von denen, die wissen, dass sie sterben werden, die eben nicht mehr eine heilbare Krankheit haben, wollen unbedingt zu Hause sterben und nicht im Krankenhaus. Und wenn du den Notarzt rufst, dann kann der nicht anders, als dich ins Krankenhaus bringen. Das sind Dinge, die solltest du vorher entscheiden. Wenn du den Hausarzt rufst in der Situation, dann ist es eigentlich auch so, dass ich dich ins Krankenhaus bringen werde, weil ich nicht anders kann. Es sei denn, du hast tatsächlich eine Patientenverfügung neben dem auf dem Nachttisch liegen und die Verwandten, die möglichst anwesenden Verwandten machen klar, in welcher Situation du bist und dass du das wirklich nicht willst. Aber wenn nur die Verwandten das klar machen, kann ich dem nicht vertrauen. Vielleicht sind die an dir interessiert und sie wollen das Beste für dich oder sie wollen das Erbe. Das kann ich aber nicht unterscheiden.
Das verstehe ich. Ich habe jetzt deshalb gefragt, weil du gesagt hast, du hast gedacht, dass du wegen der großen Hitze möglicherweise Leute hast, die sterben. Und da habe ich dann gedacht, wenn jetzt jemand umfällt und stirbt, Herzstillstand, was auch immer, wegen der großen Hitze, weil so ist das ja in der Regel, dann hätte man den Notarzt gerufen. Das ist das, was ich gerade dachte. Das heißt, ich dachte, wenn man dich noch rufen kann, dann wirst du zumindest wegen Hitze den Totenschein nicht brauchen. Aber vielleicht habe ich da einen Denkfehler.
Nein, der Denkfehler besteht einfach darin, du hast Leute, die in der letzten Lebensphase sind, die also wirklich Krankheiten haben, die zum Tode führen werden. Und die Hitze gibt ihnen jetzt schlicht und einfach den Rest. Die sind sowieso schon instabil. Die haben sowieso schon instabilen Herz-Kreislauf-Befund. Und die Hitze gibt ihnen jetzt den Rest und dann sterben Menschen.
Das heißt, du hast quasi erwartet, dass man dich ruft, weil es jemanden, der sowieso, sagen wir mal, am Ende seines Lebens ist, Vorerkrankungen hat, dem geht es jetzt schlechter wegen Hitze. Und wenn du dann da wärst, könnte es sein, dass er stirbt, weil du ihm nicht genug helfen kannst. Das ist sozusagen das Szenario, auf das du dich innerlich vorbereitet hast.
Nee. Das Szenario ist, die Menschen sind gestorben. Die Menschen sind gestorben im Heim oder sie sind gestorben zu Hause. Und sie sind gestorben durch die Hitze, also als Zweitfaktor durch die Hitze. Und dann wirst du gerufen als hausärztlicher Notdienst zu einem verstorbenen Patienten. Nicht zu einem sterbenden Patienten, sondern zu einem verstorbenen Patienten. Also bei einem sterbenden Patienten ist entweder der Notarzt zuständig oder du, wenn klar ist, dass dieser Mensch nicht mehr ins Krankenhaus will. Aber bei einem verstorbenen Patienten werden wir dann eben auch gerufen und dann müssen wir den Tod feststellen. Und dann füllen wir einen Totenschein aus und erst dann kann der Bestatter jemanden mitnehmen.
Okay, und darauf hast du dich dann vorbereitet. Und jetzt ist natürlich die Frage, du hast von diesen heißen Nächten gesprochen und so weiter. Hast du jetzt einfach Glück gehabt, Magnus, oder hast du deinen Job einfach so verdammt gut gemacht? Nee, verdammt gut gemacht kann man ja nicht sagen. Das ist ja dann eher Zufall. Ist es dann Glück? War das eine glückliche Nacht in Castrop-Rauxel und Umgebung? Oder war es Pech für irgendeinen Kollegen, der auch Notdienst hat, weil der all die Totenscheine ausstellen musste? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es war Glück für mich in dem Bereich Castrop-Rauxel, Herne, Bochum. Das sind die Bereiche, die wir abgefahren haben. Und da ist eben in dem Sinne nichts passiert, was mich überrascht hat. Es war relativ viel los, aber es kam zu keinen Todesfällen. Wobei die Leute natürlich im Todesfall auch ihren normalen Hausarzt anrufen. Und das ist auch eine kluge Sache, wenn der Hausarzt rauskommt, das tun aber viele nicht mehr, weil der den Patienten kennt und der dann auch ausfüllen kann, was er weiß. Ich komme dann zum Teil zu jemandem, der verstorben ist, und dann muss ich darauf schreiben, woran er gestorben ist oder sie. Das ist aber, wenn du einen Patienten überhaupt nicht kennst, zum Teil gar nicht so einfach.
Ich gehe jetzt einmal davon aus, wie in jedem anderen Job, wenn man es nicht so richtig genau weiß, dann weiß man aber schon, was man trotzdem hinschreiben kann, oder?
Ja, jetzt sagen wir mal so, gerne wird geschrieben Herzstillstand. Aber das ist das Einzige, wo du dann wirklich hinterher nochmal einen Anruf vom Standesamt kriegst. Also darüber laufen auch die Todesscheine. Dann kriegst du einen Anruf vom Beamten dort und der sagt dir, nee, Herzstillstand geht nicht. Woran ist er jetzt wirklich gestorben? Denn Herzstillstand, daran sterben wir letztlich alle. Insofern ist das ausdrücklich keine Diagnose, die du da reinschreiben kannst. Und insofern musst du halt dann eben im Gespräch mit den Angehörigen oder indem du die Akten durchguckst oder indem du den Patienten anguckst oder letzteres sowieso, musst du dann eben einfach feststellen, woran könnte er gestorben sein? Woran dürfte er gestorben sein? Und wenn er eben eine Krebserkrankung hatte, dann könnte das die Ursache sein. Wichtiger ist noch die Tatsache, dass wir erstmal überhaupt den Tod feststellen müssen. Und da muss ich auch noch feststellen, ob dieser Mensch eines natürlichen Todes gestorben ist.
Sagen wir mal so, kannst du das dann überhaupt immer im Einzelfall? Also ich weiß natürlich, dass es sozusagen ja auch Verdachtsmomente gibt. Also jemand stirbt sehr jung, hat keine bekannten Vorerkrankungen. Ich glaube, dann wird immer die Kripo gerufen, dann wird auch meist eine Obduktion gemacht oder so. Aber du bist jetzt wahrscheinlich auch kein Spezialist für heimtückische Giftmorde, oder?
Nein, bin ich ausdrücklich nicht. Wir handeln auch nicht so, wie man es von Columbo kennt oder so. Aber es ist schon so, dass du den Körper sehr, sehr gründlich untersuchen musst. Und zwar den gesamten Körper gründlich untersuchen musst. Und dass wir zum Beispiel feststellen müssen, ob da irgendwelche Einstichstellen sind, die nicht da sein sollten. Und dann kann man mit relativ großer Sicherheit feststellen, ob jemand eines natürlichen Todes gestorben ist. Eine hundertprozentige Sicherheit bekommst du nur durch eine Obduktion. Und das machen wir eben nicht immer. Also wir machen es im Zweifel, kreuzen wir dann eben an, unnatürliche Todesursache kann nicht ausgeschlossen werden. Und dann kommt aber wirklich die Kripo. Und das ist eine Sache, wenn du die wirklich ankreuzt, dann machst du ein großes Fass auf. Andererseits kannst du das natürlich nicht nach Gutdünken machen und sagen, nee, nee, wird schon gepasst haben, sondern du musst es eben wirklich im Zweifel dann ankreuzen und dann wird jemand auch obduziert.
Das Prozedere kenne ich ja. Ich will da jetzt gar nicht weiter auftauchen, aber wir hatten ja in unserer Familie im engsten Kreis einen Suizid. Darüber haben wir auch tatsächlich in einer Folge gesprochen. Und deswegen weiß ich, was für eine riesige Maschinerie ist. Abgesehen davon von der Kripo und dem Gerichtsmediziner und was da nicht alles passiert, ist es aber zum Beispiel so, damals wollte ich ja zum Beispiel auch und die anderen Angehörigen auch, wir wollten ja auch eine Obduktion, weil wir einfach genau wissen wollten, was passiert ist und wie es war. Und ich kann mir vorstellen, auch das ist ja, wenn man jetzt nicht weiß, das war sowieso ein alter, sehr kranker Mensch, glaube ich, wird es ja wahrscheinlich viele Leute geben, die sagen, ja, ich möchte das gerne wissen. Wir Menschen wollen ja immer verstehen, auch wenn wir nichts am Resultat ändern können.
Ja, so ist es. Und wir Ärzte wollen dann auch im Zweifel auch Sicherheit. Du weißt immer nicht, welche Motive dahinter stehen und die Familie kann eben auch ganz andere Motive haben. Und insofern ist es auch gut so. In der DDR, glaube ich, wurden sehr lange oder sogar immer alle Verstorbenen obduziert. Das gibt natürlich eine größere Sicherheit, ist aber ein riesiger Aufwand und auch nicht immer für die Angehörigen schön. Die Vorstellung, dass ihr Verwandter, Ehepartner oder so, dass er obduziert wird, auch wenn es nicht wirklich nötig wäre. Die Regelsituation ist eine andere.
Wenn es so war, wie du sagst, das weiß ich gar nicht. Ich könnte es jetzt googeln, aber ich lasse es ausnahmsweise mal. Aber wenn es so ist, dann ist es natürlich so, wenn jemand irgendwie 89 ist, irgendwie ein schwaches Herz hat und der stirbt dann und so, dann ist es natürlich ein besseres Gefühl, wenn man weiß, nee, wir bringen den jetzt gut unter die Erde, als dass da nochmal obduziert wird, ist klar.
Ja, aber auch bei einem 89-Jährigen, auch da brauchst du eine plausible Todesursache. Auch da brauche ich Unterlagen, die mir beschreiben, welche Krankheiten dieser Mensch hatte. Auch da muss ich sehr genau gucken, ob da irgendwelche Hinweise auf eine unnatürliche Todesursache vorliegen. Da gibt es ein paar Tricks und wenn du die dann durchgehst, dann fühlst du dich sicher. Die erste Forderung ist noch eine ganz andere. Ich meine, ist dieser Mensch überhaupt tot? Das ist nicht so leicht, wie du dir das vorstellst. Also, wenn jemand nicht mehr reagiert, das reicht also nicht als Diagnose aus.
Das ist ganz interessant, weil ich stelle mir das sehr leicht vor, Magnus. Also zumindest, wenn man mit so dem grundsätzlichen Arztequipment ausgestattet ist, also ein Stethoskop zum Beispiel und so. In den Filmen halten sie ja mal einen Spiegel unter die Nase, das reicht dann schon aus.
Das machen wir übrigens nicht mehr. Naja, ganz theoretisch. Du kommst irgendwo hin und da liegt jemand und du denkst, er ist tot. Also er reagiert nicht. Jetzt ist ja die Frage, reanimierst du oder reanimierst du nicht? Also Herzmassage oder nicht? Was erlaubt es dir, diese Person nicht zu reanimieren?
Also erstmal hast du mir ja beigebracht, der Versuch der Reanimation kann nicht schaden. Also wenn das Ziel ist, jemanden zu retten.
Du bringst die Person nicht um. Egal, was du falsch machst, du wirst die Person durch deine vielleicht schlechte Reanimation nicht umbringen. Du wirst ihr nicht schaden, du kannst ihr nur nützen.
Zwei Dinge fallen mir ein. Also es ist klar, dieser Mensch ist definitiv verstorben und er hat eine Patientenverfügung, die da sagt, ich möchte nicht reanimiert werden?
Nein, nein, die Frage ist, dieser Mensch ist definitiv verstorben. Woher weißt du, dass ein Mensch verstorben ist?
Ach, okay.
Die Entscheidung ist ja wirklich, da liegt jemand, reanimierst du oder ist der tot?
Wenn jemand dich gerufen hat, weil man das nicht genau weiß, ja, dann kann ich dir die Frage nicht beantworten. Also wenn jemand länger tot ist, dann merkt man das an vielen, vielen Dingen am Körper. So, das ist dann ja eindeutig.
In den Büchern steht ganz eindeutig Folgendes. Du reanimierst die Person nicht, wenn der Kopf nicht mehr am Rumpf ist.
Oh Gott.
Ja, aber ernsthaft. Beziehungsweise, wenn deutliche Zeichen von Verwesung erkennbar sind. Das heißt aber im Umkehrschluss, und das ist ja die entscheidende Aussage, dass du im Zweifel eigentlich immer reanimierst.
Das bedeutet aber, wenn jemand Umgebungstemperatur hat, und damit meine ich auch, wenn es jetzt nicht irgendwie 37 Grad draußen ist, und an der Stelle, an der er ungünstig lag, aber auch schon das Blut unter der Haut sich gestaut hat und so weiter, dann würde man trotzdem reanimieren. Das macht man aber dann nur aus versicherungstechnischen Gründen, oder? Das finde ich wirklich makaber.
Es ist aber real. Die Frage, wie lange jemand ohne Herz, ohne Puls überleben kann, ist nicht so eindeutig einfach zu beantworten, wie man jetzt vielleicht denkt. Also man liest ja immer, nach 5 Minuten ist das Gehirn so weit geschädigt, dass jemand, wenn überhaupt, nur mit massivsten Schäden überleben könnte. Und nach 10 Minuten ist da gar keine Chance mehr. Aber das stimmt nicht. Das hängt auch von der Umgebungstemperatur ab. Wenn es sehr kalt ist, dann überlebt das Gehirn nämlich sehr lange. Und dann findest du jemanden, der möglicherweise seit 10 Minuten keinen Puls hat und seit 10 Minuten entsprechend auch nicht mehr atmet, den du aber reanimieren kannst und den du wieder zu einer gesunden Person reanimieren kannst. Diese Fälle hat es gegeben.
Okay, das glaube ich. Aber du kannst mich ja korrigieren, weil ich habe nicht so viel Erfahrung in dem Gebiet. Aber es gibt doch auch Anzeichen, dass du sagst, okay, dieser Mensch ist jetzt seit mehreren Stunden verstorben. Und dann hast du keine Chance zu reanimieren. Und dann Nein. ist es natürlich eine Farce, wenn es dann steht, solange der Kopf nicht vom Rumpf getrennt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Diese 2 Sätze sind ja auch sozusagen eine sehr harsche Beschreibung der Tatsache, dass du im Zweifel bitte reanimierst. Und das gilt für mich ja auch. Die Regelsituation ist dann aber eine andere. Die Regelsituation, und das ist bisher auch die einzige, die ich erlebt habe, ist, dass Menschen im Heim oder Menschen zu Hause nicht überraschend gestorben sind. Dass sie eine Krankheit hatten, bei der klar war, man kann die jetzt nicht mehr behandeln, man kann sie nicht mehr retten, man kann sie palliativ behandeln. Das heißt, das ist ein schöner Begriff, der kommt eigentlich von Mantel, Pallium, Mantel. Das heißt, du wärmst sie durch einen Mantel, aber du heilst sie nicht mehr. Also du versuchst, das Leiden zu lindern, aber du heilst sie nicht mehr. So, und dann sterben solche Personen. Und wenn sie verstorben sind, zu Hause oder eben im Heim, es wurde dann auch nichts mehr gemacht, es wurde kein Notarzt gerufen, es sollte auch kein Notarzt mehr gerufen werden, dann wird der Hausarzt irgendwann gerufen, weil er den Totenschein ausfüllen muss. Und das können wir tun, frühestens nach einer Stunde. Vorher gibt es keine eindeutigen Todeszeichen. Aber eines von den Todeszeichen ist dann eben, dass wir Leichenflecken sehen. Und wenn wir die sehen und wenn einige andere Kriterien stimmen, dann füllen wir einen Totenschein aus. Und dann kann eben auch ein Bestatter kommen. Das ist die normale Rolle. Aber die hast du eben auch im hausärztlichen Notdienst, weil du ja die Hausärzte vertrittst in allen Funktionen und eben auch in der Ausstellung des Totenscheins.
Ich habe ein paar Fragen noch dazu generell, also jetzt nicht zu der Sache, wie man das feststellt und so weiter und so fort. Aber gibt es immer noch, nach all den Jahren Erfahrung, die du hast, Momente, wo es dich ergreift oder verstört oder betrifft, wenn du einen Totenschein ausstellen musst?
Es gibt 2 Situationen. Die eine Situation ist die häufige Situation, sowohl im Heim als auch zu Hause, dass die Angehörigen bzw. die Schwestern damit sehr würdevoll umgehen. Also dann stoße ich auf eine Situation, da steht eine Kerze und da steht ein Foto von der Person und dann wurden auch Angehörige gerufen, die sitzen dann da auch schon. Also ich bin in der Regel dann schon der Erste oder einer der Ersten. Und das ist zu Hause das Gleiche und dann führt man ein Gespräch mit den Angehörigen. Das ist eben auch Teil der Aufgabe. Wir trinken dann zusammen Kaffee. Das ist eigentlich eine ganz nette Situation, ist es ganz sicher nicht, aber es ist eine sehr freundliche Situation, weil jetzt alles entschieden ist und manchmal fragen die Angehörigen, ob jemand noch sehr gelitten hat und das kann man dann in der Regel also wirklich verneinen und das sagt man dann auch, wenn man nicht ganz sicher ist. Also nein, er wird nicht viel gelitten haben oder sie oder auch. Und das sind in der Summe Situationen, die sind eigentlich sehr positiv. Die Menschen brauchen jemanden, mit dem sie reden wollen und dann haben sie jemanden, mit dem sie reden wollen. Das Einzige, was ich dann brauche, ist Zeit. Und die kriegen sie dann. Und dann gibt es manchmal Ausnahmesituationen. Was mir im Kopf noch rumschwebt, ist, es ist dann immer die Situation, es ist dann auch meine Rolle, die Angehörigen anzurufen, wenn jemand im Heim verstirbt. Ne? Also dann rufe ich die an, dann sage ich denen das, dann kommen die aber auch. Und einmal hatte ich, und das habe ich für einen Ausnahmefall gehalten, das war aber keiner, leider, stand in der Kurve. Die Patientin lebte aber noch. Also das war eine ältere Patientin und sie hatte eine zum Tode führende Krebserkrankung und sie war auch sehr schön, also eingebettet mit Schmerzmedikamenten und so. Diese Frau litt nicht, war eingeschränkt bei Bewusstsein. Ich wurde dann gerufen, weil ihr Zustand wurde schlechter und die Schwester hat dann irgendwann wurde unsicher. Und das kann ich auch verstehen. Und dann bin ich noch dazugekommen. Und es war aber alles in trockenen Tüchern, in Anführungsstrichen. Das kann es auch sein, wenn jemand stirbt, wenn jemand absehbar sterben wird. Es ist alles getan und sie wird jetzt sterben. Und dann hatte ich gedacht, dann rufe ich jetzt die Angehörigen an und sage ihnen das. Also wenn sie ihre Mutter nochmal sehen wollen, dann sollten sie, ich kann es ja nicht genau vorhersagen, aber ich hatte das starke Gefühl, dass diese Frau die Nacht nicht mehr überlebt. Und dann wollte ich eben anrufen und in der Kurve stand ein Angehöriger mit Handynummer. Also der kümmerte sich offensichtlich, denn er wollte ja benachrichtigt werden, sonst stünde da jetzt nicht die Handynummer, der Sohn. Und der Sohn hatte aber da reinschreiben lassen, nicht zwischen 23 und 7 Uhr anrufen. Also wenn ihr was passiert nachts, dann bitte um 7 Uhr morgens, denn da stehe ich wahrscheinlich sowieso auf. Und diese Erbärmlichkeit dieser Aussage, das hat mich wirklich umgehauen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass jemand, der ja nicht sich von seiner Mutter getrennt hat im Sinne von, ich bin damals missbraucht worden, ich will nie wieder was mit meinen Eltern zu tun haben, sondern ich kümmere mich schon, aber eben nur zwischen 7 und 23 Uhr. Und der Nachtschlaf ist mir dann einfach wichtiger. Also das hat mich wirklich fassungslos gemacht.
Und das hat dich auch so fassungslos gemacht, dass du es, glaube ich, schon mindestens einmal in diesem Podcast erzählt hast. Ich kann es total gut nachvollziehen.
Habe ich echt? Oh, wie peinlich.
Nee, das muss dir nicht peinlich sein. Bei so vielen Folgen, die wir haben.
Ich muss aber noch hinzufügen, ich habe natürlich trotzdem angerufen und habe ihm gesagt, also wenn Sie Ihre Mutter und so weiter nochmal sehen wollen. Und der war auch ganz freundlich. Aber ich konnte anrufen, weil ich selbstständiger Arzt bin. Mir kann der nichts. Aber wenn jetzt eine Nachtschwester anruft, der kann dir eine ganze Menge. Da steht nämlich in der Kurve ausdrücklich drin, nicht anrufen. Und wenn die sich darüber hinwegsetzt, dann kriegt die ein Problem. Massiv. Ich kann das, sie kann das nicht. Und das macht die Sache ja noch schäbiger. Bei mir war er scheißfreundlich. Keine Ahnung, wie er gewesen wäre bei ihr. Aber die Chance hatte er ja nicht.
Du hast total recht. Aber das ist tatsächlich nicht das, was ich meinte. Also das kann ich mir vorstellen, dass man sozusagen bestürzt ist über diesen Umgang und erfreut ist, wenn Leute da respektvoll und freundlich mit umgehen und so. Da habe ich auch zum Beispiel, und auch das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, nachdem meine Mutter gestorben ist und ich mich so herzlich auch bei den Schwestern auf der Intensivstation bedankt habe und so weiter, dann haben die zum Beispiel auch nochmal gesagt, sie waren ja gerade erst da gewesen. Ja, und als wir sie angerufen haben, gesagt haben, ah, ihre Mutter scheint anscheinend doch irgendwie die Nacht nicht zu überstehen, dass sie dann gesagt haben, nee, ich komme sofort, in einer halben Stunde bin ich wieder da. Das fanden wir auch ganz toll und so. Da haben die mich noch gelobt.
Das ist doch ganz falsch. Also ich meine, die loben dich, zu Recht, aber das zeigt doch, dass das Verhalten, was du gezeigt hast, wo wir beide doch sagen würden, ist doch vollkommen selbstverständlich. Ich meine, wie denn anders?
Also sag mal so, es gibt jetzt zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, was ist moralisch das Richtige? Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Da würde ich auch sagen, es ist selbstverständlich. Aber ich bin ja viel selbstsüchtiger. Ich hätte selber gar nicht anders gekonnt. Also ich wollte ja da sein. Weißt du, was ich meine? Ich habe es ja nicht aus Pflichtgefühl getan. Vielleicht auch, aber das war überhaupt nicht meine erste Motivation.
Wir würden doch beide nicht auf den Gedanken kommen, nicht sofort ins Krankenhaus zu fahren, wenn wir wissen, dass wahrscheinlich unsere Mutter, unser Vater oder wer auch immer in dieser Nacht noch stirbt. Natürlich würden wir dahin fahren, um dabei zu sein. Und dass die dich loben, spricht ja dafür, dass dieses Verhalten nicht der Regelfall ist. Und das ist doch in einer Weise erbärmlich, die man kaum in Worte fassen kann. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Und ich möchte dazu eine Sache sagen, die mir wirklich wichtig ist. Es gibt Leute, bei denen ist es so, weil sie denken, nee, das ist mir zu anstrengend und ich war ja noch da vor ein, zwei Tagen oder so. Wahrscheinlich ist bei vielen Leuten das Motiv aber ein anderes, nämlich das, dass sie glauben, das nicht zu ertragen. Dass sie da nicht dabei sein wollen, weil sie glauben, dass sie daran, ich weiß nicht, zerbrechen oder so. Und da möchte ich sehr ausdrücklich sagen, also ich war bei einigen Menschen dabei, die gestorben sind. Sowohl privat als auch beruflich.
Und wir haben einmal sehr ausführlich auch in dieser Geschichte Kaffee am offenen Sarg darüber gesprochen, für Leute, die das noch nicht gehört haben.
Genau. Und ich kann nur sagen, dass das ein sehr versöhnliches Erlebnis ist, in der Regel. Mit einem guten Hausarzt oder auch einem Krankenhausarzt, ne, je nachdem, wo man dann eben sich aufhält. Aber in der Regel ist es dann ja eben der Hausarzt. Mit einem guten Hausarzt sind Patienten medikamentös so eingestellt, dass sie nicht um Luft ringen müssen und dass sie nicht vor Schmerzen irgendwie nicht mehr denken können, sondern dass sie eigentlich in einem relativ entspannten Zustand sind. Außerdem sind die Medikamente auch so, dass sie ein wenig die Angst unterdrücken. Die Angst vor dem Tod, die ja auch noch eine Rolle spielen mag. Dieser Zustand oder diese letzte Phase, diese letzten Stunden oder auch Tage sind eigentlich nicht zwangsläufig schlimm und ganz häufig sind sie es eben wirklich nicht. Man stellt es sich dann schlimmer vor. Wenn du dabei bist, ist die Erinnerung wesentlich versöhnlicher als die Vorstellung, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Als die Vorstellung wäre, wie schlimm du dir das vorstellst und da warst du nicht dabei, Gott sei Dank, weil ich habe das nicht. Nein, es ist in der Regel versöhnlich. Im positiven Sinne versöhnlich.
Ich finde das ganz interessant. Ich war nicht dabei, als mein Vater starb. Da war ich noch sehr jung. Ich weiß ganz genau noch, es besteht auch wirklich die Chance, dass ich da das nicht gut ausgehalten hätte. Aber damals war ich auf jeden Fall sicher, dass ich dich gut aushalten würde. Ich wusste aber auch nicht, wann er stirbt. Aber ich habe jetzt auch nicht Wache gehalten, sozusagen am Krankenhausbett. Aber ich war damals nicht bestürzt, dass ich nicht dabei war, als es passiert ist. Heute tut es mir für ihn leid, weil ich denke, er hätte es vielleicht gemerkt. Vielleicht wäre es für ihn gut gewesen. Für mich tut es mir bis heute nicht leid, weil ich weiß, wie ich damals drauf war. Aber ich hatte mich dann eben, als meine Mutter starb, schon unfassbar verändert und bin extrem glücklich, dass ich da anders drauf war und aber auch dabei war. Das habe ich aber beides gleichzeitig in meinem Kopf. Insofern, ich verstehe das schon, auch wenn Leute denken, sie können es nicht. Aber es ist natürlich auch nicht schön. Also es ist nicht schön, so wenig gefestigt zu sein, dass man das nicht machen kann oder will.
Ja, für mich ist das Positive dabei, dass ich als hausärztlicher Notdienst dann in der Situation, und die ist nicht so selten natürlich, dass ich in der Situation einfach wichtig bin. Und zwar einfach durch meine Anwesenheit und man kann die beruhigen und man redet darüber und das ist für die Angehörigen erkennbar wichtig. Ich habe mal das Gegenteil erlebt, das war in der Familie, ich sage nicht wo, aber das war ganz unglücklich. Ich war zufällig in derselben Stadt, in der diese Person starb und dann haben die mich dazu gerufen und dann habe ich den Tod feststellen müssen. Und das war aber gut, dass ich da war. Ich blieb dann auch da und dann haben wir darüber geredet. Dann kam der Hausarzt, der den Totenschein ausgefüllt hat. Das wollte ich ausdrücklich nicht. Dazu war die Person zu nah verwandt von mir und auch zu befreundet, weil entkleiden und so, das möchtest du dann nicht, weil das ist immer noch die Person. Mhm. Und dann kam eben dieser Hausarzt und hatte das gemacht und dann kam der runter und dann wäre jetzt die zwingende Aussage, das gehört in jeden ersten Satz, mein herzliches Beileid oder so ähnlich. Aber sein erster Satz war, ja, aber das konnte ich nicht vorhersehen. Also im Sinne von, ich bin nicht schuld. Also ich habe die Frau behandelt, aber ich konnte das nicht vorhersehen. Also es war nur eine einzige Rechtfertigungsorgie, die insofern auch noch inhaltlich falsch war, als dass er es nämlich doch hätte tun müssen. Die war nämlich 2 Tage vorher bei ihm gewesen und dieser Mann war einfach ein Idiot. Also doppelt. Und das ist schrecklich, weil in der Situation brauchen die Angehörigen nur eines. Trost, Zuwendung. Und das können wir bieten und das ist gut so. Insofern ist auch das Ausfüllen eines solchen Totenscheines keine schreckliche Erfahrung, sondern eigentlich in der Regel eine ganz gute.
Was mich auch interessiert, und das habe ich eigentlich eben gemeint, wenn du bei jemandem bist, ob du betroffen warst, weil der dann stirbt. Und zwar entweder, weil er dir leid tut, weil er vielleicht nicht sterben will, weil es ihm vielleicht schlecht geht, aus irgendwelchen anderen Gründen. Oder vielleicht auch, weil du denkst, ey, ich krieg das hin. Ich schaffe das irgendwie. Ich schaffe das hin, dass der Mensch weiterlebt. Ich erinnere mich an so eine Folge, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, diese Krankenhaus-Comedy-Serie Scrubs. Da gibt es eine Episode, wo die 3 jungen Ärzte alle Patienten haben, wo es eigentlich wackelig ist. Und die nehmen sich alle vor, also nicht als Wettbewerb, sondern wirklich aus Leidenschaft, weil sie sagen, nee, heute schaffen wir das, wir machen unseren Job so gut, dass die Nacht überstehen. Und dann schafft es einer nicht und ist dann ganz dramatisch für den. Ja, vielleicht auch ein bisschen, weil er merkt, Mist, ich kann doch nicht alles als Arzt. Ja, vielleicht aber auch, die haben auch alle trotzdem eine Beziehung auch zu den Patienten gehabt. Die mochten die gerne. Gibt es so eine Momente auch?
Naja, also das Ziel ist nicht, dass sie die Nacht überstehen. Den Gedanken kenne ich ja auch aus der Klinik, dass sie die Nacht überstehen und morgen früh habe ich ja keinen Notdienst mehr, dann bin ich ja raus aus der Nummer. Oder auch ambulant.
Das hast du jetzt aber sehr unschön dargestellt.
Genau, aber es ist nicht so, dass ich dich jetzt sozusagen aus meinem Dienstverantwortungsbereich heraustörfe und morgen ist mir alles egal. Nee, so nicht. Es gibt ja diese offensichtliche, sehr ausgeprägte Angst davor, dass die Medizin alles tut, was sie tun kann und dass das nicht mehr im Interesse des Patienten ist. Und deswegen schreiben ja auch viele Patientenverfügungen, die ich für brandgefährlich halte. Diese grundsätzliche Angst davor, dass die Medizin alles macht, was möglich ist, auch dann, wenn am Ende jemand übrig bleibt, der an Beatmungsmaschinen perspektivlos wohlgemerkt an Beatmungsmaschinen hängt und sich nie wieder davon wird befreien können, diese Angst ist einfach zu 90% bei den Ärzten unangemessen. Es ist wirklich so, dass wir schon sehr präzise betrachten, was ist möglich und was ist sinnvoll und dass wir das versuchen mit dem Patienten und mit der Familie zu besprechen. Und dass dann wirklich auf Dinge verzichtet wird, die einen Riesenaufwand bedeuten für den Patienten selber. Ich meine jetzt nicht die Technik und ich meine auch nicht die Kosten, sondern ich meine für den Patienten selber eine Riesenbelastung bedeuten, die aber im Grunde dann nichts mehr bringen und die keine deutliche Lebensverlängerung bringen oder zumindest keine sinnvolle Lebensverlängerung bringen. Und am Ende hängt es aber auch davon ab, was du selber willst. Denn das, was du dir selber noch zumuten würdest für eine gewisse Verlängerung, würden sich andere wirklich auch nach reiflicher Überlegung nicht mehr zumuten wollen. Und beide haben recht. Und das findet auch in der Medizin statt. Also die Angst davor, dass wir alles tun, um dich durch die Nacht zu bringen und der Morgen ist mir egal, die ist falsch.
In der Serie waren das alles Leute, die auch weiterleben wollten. Das war eben nicht so ein sportlicher Wettbewerb. Also das wollte ich extra nochmal sagen. Ja.
Manchmal haut es auch mich um. Ich kann mich erinnern, es war sehr lange her. Ich hatte mal einen ganz jungen Patienten an der Uniklinik und dieser ganz junge Patient hatte eine unheilbare Muskelerkrankung und es war einfach schrecklich und er hatte keine Angehörigen oder jedenfalls keiner, der sich jemals gemeldet hätte und dann starb der dummerweise auch noch in meinem Notdienst, beziehungsweise es war absehbar, dass er sterben würde. Ich habe dann morgens, genau, also morgens um 8 Uhr hatte ich dann frei und dann habe ich da glaube ich bis 10 Uhr gesessen. Er starb dann um 10 und ich kam dann zu spät zu einer Verabredung und die waren sehr überrascht, habe ich morgens um 10, wir trafen uns in einem Café, entweder habe ich einen doppelten Espresso getrunken oder sogar einen Schnaps. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich trinke normalerweise morgens um 10 keinen Schnaps. Doppelten Espresso, naja, vielleicht. Aber jedenfalls, das hat mich dann so umgehauen, dass ich da wirklich, ob ich ihn getrunken habe, weiß ich nicht, aber gebraucht habe ich einen Schnaps auf jeden Fall. Also, du lernst die Leute ja kennen. Das sind ja keine Nummern, das sind keine Statistiken, das sind dann Personen, mit denen du dich vorher möglicherweise ja auch noch länger unterhalten hast oder häufig unterhalten hast. Und das zieht dich dann schon runter und dann brauchst du einen Schnaps und dann musst du dieses Kapitel aber auch abhaken und das kannst du nicht durch dein Leben ziehen, weil dann zieht es dich in der Summe dann wirklich runter.
Vielleicht enden wir mit was anderem Schrecklichen, wo wir schon über Tod gesprochen haben. Lass uns über Bürokratie sprechen. Wie schlimm ist es eigentlich, so einen Totenschein auszufüllen?
Ja, es dauert schon 10 Minuten und es sind schon viele Felder. Und ich glaube, da sind so noch so diese alten Kohleseiten dazwischen zum Teil. Also dann musst du aufpassen, wenn du gewisse Dinge einträgst, musst du diese Kohleseiten wegschieben, weil sonst überträgt es etwas auf einen öffentlicheren Bereich. Das soll es nicht sein. Und dann brauchst du einen zweiten Totenschein. Ist ein bisschen komplex, kriegt man aber hin. Und ich verstehe, dass es ein wichtiges Dokument ist. Also insofern meckere ich in dem Fall eigentlich nur maßvoll.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.